NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen richtig schönen Abend mit uns. Literatur im Advent, nicht nur süß und besinnlich, sondern mit ganz viel Kultur. Im Heimatmuseum Seelze treffen Geschichte, Gegenwart und eine sehr humorvolle Stimme aus Hannover aufeinander. Autor Kersten Flenter und Museumsleiter Knut Werner sind gleich bei mir zu Gast im Kulturspiegel. In Zeiten leerer Kassen und Sparmaßnahmen haben es Kulturbetriebe wie Theater und Museen ganz schön schwer. Und wer da überleben möchte, der muss schon ziemlich flexibel sein. Förderprogramme und private Sponsoren müssen her. Vor allem müssen überzeugende Konzepte vorgelegt werden. Ein gutes Beispiel ist das Museum Lüneburg. Und da haben wir mal nachgefragt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend, und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Advent in Seelze bedeutet in diesem Jahr nicht nur Lichterglanz und Plätzchenduft, sondern auch Literatur mit Haltung und Humor. Der Museumsverein lädt im Heimatmuseum zu einem ganz besonderen Programm ein und hat dafür auch den hannoverschen Autor und Künstler Kersten Flenter auf die Bühne eingeladen, dessen Texte irgendwo zwischen leiser Melancholie und pointierter Gesellschaftsbeobachtung schillern. Und gemeinsam mit Knut Werner vom Museumsverein, da schauen wir heute mal drauf, warum Literatur gerade in der Weihnachtszeit mehr kann, als uns nostalgisch zu stimmen und wer noch so alles zu Gast ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei mir im Kulturspiegel sind. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Abend. Herr Werner, was war eigentlich mal die Idee hinter diesem Adventsprogramm?
Die Idee hinter dem Adventsprogramm war, dass auch in der Vorweihnachtszeit etwas Besonderes geboten werden sollte im Heimatmuseum. Nicht nur sonntags Öffnung und Kaffee und Kuchen und Stollen, sondern in unseren schönen Räumlichkeiten hat man die Möglichkeit, in der alten Schuhstube zu lesen und in dem Vorraum davor Musik zu machen und in unserem Eingangsbereich eben eine Ausstellung zu machen von Künstlern, die gerne Keramik verkaufen oder die Holz herstellen und viele andere Dinge. Und so ist die Idee gekommen, ja, das machen wir an den vier Adventssonntagen und dann führen wir das seit 2-3 Jahren so durch und alle sind begeistert, die kommen, uns kommen immer mehr.
Sie sind Autor, Kersten Flenter aus Hannover. Was hat Sie nach Seelze getrieben?
Zunächst einmal natürlich die Einladung von Knut Werner als Chef des Heimatmuseums dort. Und das große Interesse, nochmal zurückzukehren und zu schauen, was hat sich denn so, seitdem ich aus Seelze weggegangen bin, eigentlich dort verändert oder was ist noch da? Und ich finde dieses kleine Heimatmuseum besonders spannend, weil es dort um etwas geht, was mich auch immer wieder in meinen Geschichten beschäftigt, nämlich so Lebensbiografien kleiner, ansonsten nicht so gesehener Menschen.
Sie haben am 30. November schon gelesen im Heimatmuseum. Was ist das für ein Buch, aus dem Sie da vorgelesen haben?
Das ist eine ganz frisch erschienene Geschichtensammlung mit Kurzgeschichten, die im Wesentlichen für meine Lesebühne geschrieben wurden, die einmal monatlich in Hannover im Theater im Küchengarten stattfindet. Und es sind Alltagsgeschichten, die sich zum Teil auch mit neuen Technologien auseinandersetzen, aber auch mit Geschichten aus meiner Herkunft in Seelze im Prinzip. Es sind sehr lange Rückblicke dabei, natürlich ein bisschen literarisch geschönt.
Das Buch heißt Sag mir, wo die Liebe wohnt, ist im Blaulicht Verlag erschienen von Kersten Flenter. Wie war denn so die Resonanz der Leute, die zu Besuch waren im Museumsverein?
Ich war natürlich von Knut Werner genötigt, eine Weihnachtsgeschichte zu lesen, die dort schon bekannt war. Wie heißt sie gleich, Knut?
Existenzielle Fragen weihnachtlicher Nahrungsmittelaufnahme.
Genau, und dort geht es um ein weihnachtliches Zusammentreffen von drei Generationen in einer Familie, wo über Nahrungsmittel genannt wird und dass heutzutage nicht mehr so die Sachen auf den Tisch kommen dürfen, die man klassischerweise kennt. Die Geschichte ist, glaube ich, ganz gut aufgenommen worden. Ne? Sie karikiert ja auch so ein bisschen das Zusammenkommen und es in diesem Ambiente dieses Schulzimmers war das, glaube ich, noch mal was ganz Besonderes.
Wie reagiert denn das Publikum immer so, Herr Werner? Advent ist ja traditionell immer echt voll mit Terminen. Die Leute sind hektisch, Weihnachtsmärkte, Konzerttermine. Dann noch so dieses ganze innere Chaos. Geschenke müssen noch besorgt werden, die Familie kommt vorbei. Ist das so ein Punkt, wenn man bei Ihnen dann ist, dass man alles so fallen lassen kann?
Ja, das kann man sich ja tun und man kann alles miteinander verbinden. Also man kann ja dann auch im Museum der Musik lauschen, zweimal eine Viertelstunde, und auch der Lesung zweimal eine Viertelstunde. Man kann sich zurücklehnen. Und im Eingangsbereich, wie gesagt, gibt es auch noch etwas zu erwerben. Wer also noch ein paar Weihnachtsgeschenke braucht, der kann dort noch etwas kaufen. Da ist ein Stand und man hat lange Zeit, diesen Nachmittag dann im Museum in Ruhe zu verbringen und sich auf Weihnachten vorzubereiten und schon mal alles im Vorfeld zu genießen. Also das bringt eine richtig gute Stimmung für alle und jeder kann sich nach diesen entspannenden 3 Stunden dann beruhigt wieder nach Hause gehen und sich auf Weihnachten freuen.
2 Adventssonntage haben wir ja noch, den 14. Dezember und den 21. Dezember. Was ist da los bei Ihnen im Heimatmuseum?
Ja, da haben wir Texte von Meino von Velten. Meino von Velten ist zurzeit der Weihnachtsmann in Garbsen auf dem dortigen Weihnachtsmarkt. Musik haben wir von Thomas Gudert. Thomas Gudert spielt Gitarre und im letzten Jahr, da war er auch schon da und da haben wir zusammen gesungen. Das wird sicherlich in diesem Jahr auch der Fall sein. Und für die Bürgerstiftung Seelze werden Bücher verkauft, also Bücher, die gespendet worden sind, und der Erlös geht dann an die Bürgerstiftung Seelze, die also sich insbesondere um die Jugend kümmert und die Jugend unterstützt, Unterrichtsbegleitung macht und vieles mehr.
Und dann gibt es den 21. Dezember. Was erwartet denn da die Besucher bei Ihnen?
Ja, da gibt es auch eine Seelzer Autorin, wieder Karin Sell, die kommt aus dem Stadtteil Lohnde und die schreibt so eigene Geschichten, die sie erlebt hat, direkt im Straßenverkehr oder irgendwo anders. Sehr, sehr lustig. Und dann haben wir Milena Hoge, die mit ihrer Konzertharfe dort auftritt. Das ist sicherlich ein toller Highlight. Und Lothar Hanisch, auch aus Lohnde, hat Laubsägearbeiten. Da sind Menschen, Jesus oder eben der Weihnachtsmann oder irgendwelche anderen Dinge abgebildet, die er ausgesägt hat und die man dann aufhängen kann an den Weihnachtsbaum oder an den Adventskranz oder irgendwo anders. Also es gibt wieder tolle Möglichkeiten.
Herr Flender, was ist für Sie so das Besondere, an einem Adventssonntag da zu sitzen und zu lesen für die Menschen?
Ich hätte das früher nie für möglich gehalten, aber tatsächlich sind die Adventssonntage mittlerweile auch für mich etwas, wo ich sage, das Jahr kommt so ein bisschen zum Ende und zur Ruhe und man darf sich ein wenig besinnen in allen möglichen Facetten. Und dazu gehören natürlich auch Geschichten. Das ist ja etwas, was Leute früher ganz selbstverständlich getan haben, dass man sich vielleicht zu einer Adventsstunde zusammengefunden hat in der Familie und sich Geschichten vorgelesen hat. Das ist für mich so ein bisschen, ja, eine Fortführung oder auch etwas, was mich dann einbettet in das.
Das Jahr geht so langsam zu Ende, aber dann kommt ja auch schon das neue Jahr, 2026. Ja. Was wünschen Sie sich als Autor so für die Literatur in Niedersachsen?
Wie in allen anderen Lebensbereichen auch eine Vielfalt und eine Spannung und einen Austausch zwischen den Schreibenden und dem Publikum in möglichst vielfältiger Weise. Das wünsche ich mir.
Herr Werner, für das Heimatmuseum, was ist da denn so im neuen Jahr noch alles Schönes geplant?
Oh, wir haben ein Programm, das geht bis zum 31.12. Wirklich, das ist schon fast durchgetaktet. Da kommen natürlich wieder Weihnachten im nächsten Jahr. Es wird ähnlich sein wie in diesem Jahr, aber es geht schon im Januar los mit 2 neuen Sonderausstellungen. Einmal bei der klitzekleinen Kunstausstellung und einem Faszinationssammeln haben wir 2 neue Ausstellungen, die beginnen. Dann stellen wir wieder einen Film vor im Februar. Und zwar über unser ältestes Bildungsinstitut in Seelze. Das wird vorgestellt, also Zeitzeugeninterviews. Wir machen eine Führung in Gebärdensprache, öffentliche Führungen und vieles andere mehr. Also wir haben eigentlich ständig Programm. Unser Jahresprogramm ist schon 2 Seiten lang. Und es gibt wirklich sehr, sehr viel zu sehen. Und natürlich, und das Allerwichtigste, ist immer unser Heimatmuseum als solches, unsere Dauerausstellung und unsere Sonderausstellung, die sich im Jahr mehrfach verändern. Wir haben im nächsten Jahr dann auch eine Ausstellung Starke Frauen aus Seelze, die wir wahrscheinlich zum Frauentag, der ja Anfang März ist, eröffnen werden. Und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich ein sehr umfangreiches Programm. Und jeden Sonntag haben wir natürlich geöffnet. Bei uns kann man heiraten im Heimatmuseum Seelze.
Also ja, ich merke schon, da ist so viel. Wir könnten, glaube ich, noch 3 Stunden über das Programm sprechen. Also wer Interesse hat und gerne mal vorbeischauen möchte im Heimatmuseum Seelze, der Heimatverein, der lädt ein, dann einfach mal vorbeischauen. Online gibt es natürlich auch alle Informationen. Und wir haben wieder mal gesehen, Kultur in der Adventszeit kann eben deutlich mehr sein als nur Kerzenlicht. Licht- und Weihnachtslieder. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Autor Kersten Flenter. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Knut Werner. Schön, dass Sie hier gewesen sind. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten.
Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke, gleichfalls. Danke.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie bei uns sind. In Zeiten leerer Kassen und Sparmaßnahmen haben es Kulturbetriebe wie Theater und Museen sehr, sehr schwer. Und wer da überleben möchte, der muss schon kreativ und vor allem flexibel sein. Eine immer größere Rolle bei der Finanzierung spielen sogenannte Drittmittel, also Geld, das über extra Förderprogramme und private Sponsoren eingeworben wird. Vor allem müssen überzeugende Konzepte vorgelegt werden. Ein gutes Beispiel ist das Museum Lüneburg, das jetzt erstmal aufatmen kann. Denn die Stadt hat kürzlich beschlossen, dass die Finanzierung des Museums für die nächsten 5 Jahre gesichert ist. Und aktuell wird für das Jahr 2026 geplant. Kai Rake hat für uns nachgefragt.
Das Museum Lüneburg hat so einiges vor. Unter anderem soll es deutlich mehr Ausstellungen und Projekte für Jugendliche und junge Erwachsene geben. Das alles kostet zusätzlich Geld, das über Stiftungen und private Mäzene reingeholt werden muss. Und genau das macht heute einen Großteil ihrer Arbeit aus, sagt Museumsdirektorin Heike Düselder.
Ja, man muss Netzwerker sein und dafür muss man auch ein Typ sein. Also der klassische Gelehrte, die muss es natürlich auch geben, aber im Museumsbereich ist Museumsleitung eigentlich Museumsmanagement, und Management bedeutet Networking und viel unterwegs sein in der Stadt, kommunikativ sein, sein Haus verkaufen und nach außen hin gut darstellen. Und ja, wenn man dann trotzdem mal die Gelegenheit hat, so einen halben Tag im Archiv zu sein und ein bisschen zu forschen und alte Schriften zu lesen und auch den Archivgeruch zu schnuppern, dann ist das ein Luxus, den man sich aber ab und zu auch mal gönnt.
Für das nächste Jahr plant das Museum Lüneburg einige Überraschungen, die auch Menschen ins Museum locken sollen, die nicht dem klassischen Profil eines Museumsbesuchers entsprechen. So wird es eine große Ausstellung zum Thema Abenteuer Hanse geben, mit der Besonderheit, dass alle Gebäude, Schiffe und Personen durch Playmobil-Figuren dargestellt werden.
Ja, im Zusammenhang mit der Hanse-Ausstellung haben wir noch einen großen Wunsch. Ich hoffe, dass Playmobil das auch umsetzen kann. Das ist nämlich ein Lüneburger Sylphmeister als Playmobil-Figur gibt. Und die werden ja, neue Figuren werden ja nur in großer Auflage produziert, aber ich glaube, Lüneburg hat schon einen Markt, um diese Figuren auch unter die Leute zu bringen. Also in Jever haben sie gerade eine neue Figur produziert. Da gibt es das Fräulein Maria von Jever, also eine Fürstin aus dem 16. Jahrhundert, jetzt als Playmobil-Figur. Und das ist der Renner da.
Ganz neu ist auch ein Projekt, das sich Mobiles Museum nennt und zum Beispiel Videoschaltungen in Altenheime ermöglicht, damit auch Menschen, die nicht mehr so mobil oder dement sind, an einer Führung durchs Museum teilnehmen und auch Fragen stellen können. Oder die Seniorinnen und Senioren können selbst Geschichten und Erinnerungen aus Lüneburg erzählen.
Und wir konnten dafür eine Filmemacherin aus Hamburg gewinnen, die bislang freiberuflich tätig war und jetzt bei uns eine Stelle hat. Und wir können jetzt professionelle Videos hier produzieren. Und sie ist auch jemand, die einen sehr guten Blick für die Menschen hat. Wer immer hinter der Kamera steht, der beobachtet die Menschen gut und gewinnt einen Blick dafür, stellt die richtigen Fragen, weiß, wie man aus den Menschen auch etwas herauslockt, wie man Geschichten herauslockt. Und das ist ein ganz großer Gewinn und eine Bereicherung auch für unser Museum.
Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was das Museum Lüneburg im nächsten Jahr plant. Fest steht auch im Hinblick auf soziale Medien, Podcasts und andere digitale Angebote, wird sich einiges ändern. Auch das gehört zum Job von Museumsleitern und Leiterinnen, die viele ihrer Aufgabenbereiche neu definieren. Rund um das Thema Museumsmanagement soll es in Kürze sogar einen entsprechenden Studiengang geben, sagt der Vorsitzende des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen, Rolf Wiese.
Wir arbeiten mit der Universität Göttingen sehr eng zusammen und wir werden, wenn alles klappt, im Herbst das erste Mal in Europa ein duales kulturwissenschaftliches Studium auf die Beine stellen, wo Leute also 3 Tage die Woche in der Uni sind und 2 Tage die Woche dann im Museum sind. Also wir machen ganz viel in der Ausbildung, weil wir sagen, wir müssen diese Ausbildung so stark verändern, weil die Rahmenbedingungen verändern sich.
Dazu gehört auch, dass die Museen in Niedersachsen händeringend Fachkräfte suchen.
Heute ist es so, dass wir nicht genügend Menschen ausbilden in Deutschland. Deutschland, die in die Museen hineingesucht werden. Also uns fehlen jedes Jahr 300, 400 gut ausgebildete Museumsleute. Hört sich nicht riesig an, aber die Museen sind ja so und so nur ein kleiner Arbeitsmarkt. Das bedeutet, dass wir im Moment in anderen Fächern räubern. Also Leute, die Geschichte studieren und andere für Geografie und, die bewerben sich dann bei uns und die werden oft auch genommen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. Theatergemälde nennt das Theater an der Glocksee seine neue Produktion. In Schwebe, in Limbo. Denn es wird diesmal nicht mit Worten inszeniert, sondern mit Momenten, mit Bildern und Musiken. Wir haben die Premiere besucht. Die Scham muss die Seite wechseln, ist der Titel des diesjährigen Kunstprojekts des Göttinger Frauenhauses. Unter der einfühlsamen Anleitung der Künstlerin Lili Stehling haben sich Bewohnerinnen des geschützten Ortes den Umgang mit Farben und Pinseln angeeignet und das Unsichtbare sichtbar gemacht. Wir haben uns die Ausstellung für Sie angeschaut. Und wir beschäftigen uns mit Literatur aus Niedersachsen. Mit welchen Themen beschäftigt sich die aktuelle niedersächsische Literatur und welche Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben einen Bezug zu unserem norddeutschen Bundesland? Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie hier sind. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Theatergemälde, so nennt das Theater an der Glocksee in Hannover seine neue Produktion. In Schwebe in Limbo. Denn es wird diesmal nicht mit Worten inszeniert, sondern mit Momenten, mit Musik und mit Bildern. Es ist die Reaktion auf den Zustand des Schwebens, wie er sich gerade in vielen Bereichen zeigt. Vieles hängt in der Luft, vieles ist ungewiss. Wie sieht das aus? Agnes Bührig berichtet für uns von der Premiere in Hannover.
Es liegt Melancholie über der Szene. Wie in einer Häuserzeile, der die Vorderfront fehlt, gucken wir in Bad, Schlafzimmer und eine Garage. Darin fünf Menschen allein. Eine junge Frau im kurzen Paillettenglitzerkleid übt erotisches Räkeln. Ein Mann steht vor einem Spiegel und schminkt sich einen Haaransatz auf den kahlen Schädel. Dass sie in wiedererkennbaren Umgebungen sind, lässt uns leichter andocken, eine Geschichte zu ihnen erfinden, sagt Bühnenbildnerin Britta Bremer.
Das kann man sich vielleicht so ein bisschen so überlegen, auch wenn ich in einem Zug sitze oder auch tatsächlich im Park und beobachte mal Leute. Und dann gucke ich mir die an und dann plötzlich geht da manchmal sowas los. Was könnten die jetzt da für eine Beziehung haben? Worüber sprechen die? Dass man sich so kleine Geschichten baut. Und sowas passiert hier im Prinzip auch. Und dazu braucht es tatsächlich einen relativ konkreten Raum, damit das Ganze auch gut funktioniert.
Nur hier hat keiner mit einem anderen eine Geschichte. Die Personen wirken entwurzelt, vereinsamt. Entrückt und wunderbar desillusioniert gestaltet Lena Kussmann eine Frau, die Pfandflaschen in einem Einkaufswagen hin und her schiebt, mit ihrer Jacke bedeckt, als läge dort ihr Baby. Schauspieler Dennis Pörtner betritt mit einem leeren Koffer das Schlafzimmer in einem Motel, faltet gekonnt, abwesend, minutenlang ein Hemd nach dem anderen. Hier ist vieles in der Schwebe. Jonas Fietzke vom künstlerischen Leitungsduo.
Wir sind in einer Zeit, wo wir eine zunehmend spürbare Spaltung in der Gesellschaft haben. Miteinander gut als Gesellschaft in Kontakt zu kommen, fühlt sich teilweise sehr schwierig an. Richtig zu verstehen fühlt sich schwierig an. Und wir wollen dieser Flut an auch Diskussionen und Lärm auch gerade in der Welt auch gerne mal eine andere Form entgegensetzen.
Everything is more complicated than you think.
Alles ist komplizierter, als du denkst, heißt es in einer Textzeile zur Filmmusik von Randy Newman. Und es gibt weitere Filmanleihen. Hoffnungslosigkeit à la Kaurismäki ist im Stück auszumachen. Und wie aus einem Halloween-Schocker wirkt ein Kapuzenmann mit weißer Hasenmaske vor dem Gesicht, der sich im Zeitlupentempo bewegt und ein Opfer im Publikum zu suchen scheint. Ein Zustand in Schwebe, wie es der Titel des Stückes andeutet? Im Ensemble gab es unterschiedliche Meinungen dazu, sagt Lena Kussmann vom Leitungsduo.
Es kamen erstmal viele negative Assoziationen zu dem Schwebezustand und dann kamen aber auch immer mehr positive. Also eigentlich, dass ein Schwebezustand ein unentschiedener Zustand ist, bedeutet eben, ich kann noch etwas tun, ich kann etwas entscheiden, ich kann mich noch einbringen, ich kann irgendwas, einen Schritt in eine Richtung machen. Und das kann irgendwie auch motivierend sein.
Am Ende ist es der Schritt in eine neue Welt. Einer nach dem anderen steigen sie aus dem Schlafzimmer aus, indem sie durch eine Öffnung im Boden verschwinden. Das jedenfalls ist eine von vielen möglichen Interpretationen. Denn auch ohne Text gibt es hier eine Geschichte, die einen in ihren Bann zieht. Nur wird sie nicht durch einen Text beeinflusst, sondern entsteht viel freier in jedem einzelnen Zuschauer. Vor allem durch Umgebungen, Musik. Und das funktioniert erstaunlich gut.
Und wenn Sie Lust haben, in Schwebe, in Limbo, im Theater, an der Glocksee zu sehen, noch bis zum 23. Januar. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Die Scham muss die Seite wechseln. Das ist der zentrale Satz von Gisèle Pélicaud. Sie hatte ihn zu Prozessbeginn gesagt. Er ist der Titel des diesjährigen Kunstprojektes des Göttinger Frauenhauses. Unter der einfühlsamen Anleitung der Künstlerin Lilly Stehling haben sich Bewohnerinnen dieses geschützten Ortes den Umgang mit Farben und Pinsel angeeignet und für uns das Unsichtbare sichtbar gemacht. Die entstandenen Bilder sind alljährlich im Winter im Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrum Katz zu sehen. Auf Wunsch sind einzelne Bilder der gerade zu Ende gegangenen Ausstellung aber auch auf Anfrage gegen Spenden erhältlich. Und zusätzlich stehen Bilder des Kunstprojekts der letzten 10 Jahre zur Auswahl bereit. Und es gibt einen Kalender für 2026 mit den neuesten Bildern. Sibylle Kölmel hat sie sich angeschaut.
Also dieses Bild ist von mir, dieses, dieses und dieses.
Natalia steht im Flur des Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrums Katz e.V. und zeigt auf nebeneinander an der Wand hängende Bilder. 3 sind in hellen, bunten Farben mit Öl gemalt.
Also ich liebe Kunst, ich interessiere mich auch für Kunst und ich finde, das ist ein Weg zu kommunizieren. Und ich finde, durch unsere Bilder, wir kommunizieren, wir zeigen uns, wir zeigen, wer wir sind, wir schämen uns nicht, ne? Wir lassen uns fallen.
Natalia bleibt vor einem Bild in Schwarz und Weiß und Grau stehen. Zu sehen ist, angedeutet, ein Abdruck ihres Körpers.
Also wir lassen unsere Emotionen auf diese Bilder, wir verarbeiten unsere Erlebnisse so. Also dieses Bild nannte ich hautnah. Das war hautnah, ich habe mich gezeigt, so wie ich bin. Weißt du, ich muss mich nicht schämen. Ich bin so, ne, und ich habe das einfach meinen Abdruck gemacht. Also das bin ich, ne, so bin ich.
Seit 2012 zeigen einmal im Jahr ehemalige und aktuelle Bewohnerinnen des Göttinger Frauenhauses in einer Ausstellung Bilder, die auf Initiative des Frauenhauses und unter Anleitung der Künstlerin Lilly Stehling entstanden sind. Regelmäßig führt sie im Frauenhaus Malkurse durch, mit viel Einsatz und viel Freude.
Weil ich diese künstlerische Arbeit als sehr wertvoll und wichtig erachte und weil es mir auch Spaß macht. Das ist wirklich eines meiner, bin ich mit Leidenschaft und Herzblut dabei. Und weil ich es auch als sehr sinnstiftend empfinde, vor allen Dingen dann zu erleben, wie Kunst auch stärken kann.
Zeit und Raum für sich selbst haben, Stress abbauen, abschalten, sich mit kreativem Tun befassen, eigene Ideen verfolgen, sich mit anderen Frauen austauschen.
Das ist eigentlich immer eine ganz schöne, entspannte und auch vertrauensvolle Atmosphäre, auch untereinander, obwohl es immer eine sehr heterogene Gruppe ist, viele verschiedene Hintergründe, verschiedene Migrationshintergründe, kulturelle Hintergründe, verschiedene Altersgruppen nehmen teil, aus verschiedenen Lebenssituationen auch.
Und mit unterschiedlicher Vorerfahrung im Bereich Malerei. Lilly Stehling arbeitet mit einem offenen Konzept. Es gibt keine Vorgaben in puncto Farben, Materialien oder Inhalten und vor allem auch keinen Leistungsdruck. Aber wenn gewünscht, unterstützt sie und steht zur Seite.
Dieses Experimentierfeld ist sehr wichtig, dieses eigene Erleben, vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, in so einem Flow, alles andere, was an Alltags Problemen und Dingen, die Frauen sonst natürlich bewegt und betrifft, das Ganze mal für eine gewisse Zeit zu vergessen und dadurch vielleicht auch emotional irgendwie stärker zu werden und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu bekommen.
Und wieder mehr Kraft und Zutrauen. Das Frauenhaus hat einen eigenen Malwerkstattraum, in dem auch neben den Workshop-Zeiten alleine weiter an den begonnenen Bildern gemalt werden kann. Und für die alljährlich im Frühsommer stattfindenden Kurseinheiten gibt es Kinderbetreuung.
Wir sind total froh, dass wir seit 3 Jahren die Ausstellung vom Frauenhaus haben mit dem Kunstprojekt, das Sie mit Lilly Stehling durchführen,
sagt Anne Moldenhauer, eine der Leiterinnen des Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrums KATZ e.V.
Für uns ist das eine enorme Bereicherung. Unsere KATZ-Gruppenmitglieder und Besucher freuen sich schon jedes Jahr und sind sehr berührt von den Bildern. Und viele wurden auch schon verkauft und auch die Kalender erfreuen sich einer großen Nachfrage.
Natalia, eine der Teilnehmerinnen, die schon lange den Workshop mitmacht, sagt, dass sie sich jedes Jahr wieder auf die Sommerferien freut.
Dass man wieder ins Atelier kommen kann und sich einfach mal fallen lässt. Also ich weiß nicht, was es ergibt. Ich komme, ich sehe die Farben, ich lasse alles los, ich lasse alles hinter mir und ich habe keine Ansprüche an mich selbst.
Schön, dass Sie dabei sind heute Abend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es geht heute um Literatur aus Niedersachsen, also um Bücher, die zwischen Nordseeküste und Harz oder auf dem platten Land spielen. Mit welchen Themen beschäftigt sich die aktuelle niedersächsische Literatur und welche Schriftsteller und Schriftstellerinnen haben einen Bezug zu unserem norddeutschen Bundesland? Maren Ahring hat für uns ein paar Beispiele zusammengetragen.
Ostfriesland, der grüne Nordwesten Niedersachsens. Hier gibt es Deiche mit Schafen, geringelte Leuchttürme, kräftigen Wind und Mord und Totschlag. Schuld daran der Schriftsteller Klaus-Peter Wolf und seine Ostfriesen-Krimis.
Bei einem Spaziergang am Deich, da kam ich drauf und habe gesagt, soll ich das hier spielen, im Weltnaturerbe, wo es irgendwie so schön ist, wo die Menschen Urlaub machen? Ich lasse das hier spielen. Und die Landschaft wird wie ein Protagonist der Handlung, also wie ein Held.
Der Rest ist Geschichte. 19 Bände sind bislang erschienen.
Ostfriesenkiller, Ostfriesenblut, Ostfriesengrab, Ostfriesensünde, Ostfriesenfalle.
Über 15 Millionen Mal gingen die Krimis von Klaus-Peter Wolf bislang über die Ladentheke. Damit ist er aktuell wahrscheinlich der erfolgreichste Autor, der in Niedersachsen lebt.
Ostfriesenhass, Ostfriesennebel.
In diesem und dem letzten Jahr haben es ein Schriftsteller und eine Schriftstellerin aus Niedersachsen auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Jehuna Kizai aus Göttingen und Markus Thielemann, der in Hannover lebt.
Ich glaube, ich habe schon so dieses Grundthema, dass ich gerne über Landschaft schreiben möchte oder über die Art, wie Mensch und Landschaft irgendwie in Verbindung stehen. Das ist, glaube ich, so etwas, was mich als Grundthema interessiert. Und meine erste Idee war, ich möchte über den Wolf schreiben.
Sein Roman Von Norden rollt ein Donner handelt von einem jungen Schäfer in der Lüneburger Heide zwischen Unterlüß und Fassberg und hat zum Glück keinerlei Ähnlichkeit mit Werken des umstrittenen Heidedichters Hermann Löns. Frauen schreiben in Niedersachsen schon seit über 1000 Jahren. Roswitha von Gandersheim war im 10. Jahrhundert die Vorreiterin und gilt als erste Dichterin Deutschlands überhaupt. Aber auch von außerhalb kommen Themen und Autoren nach Niedersachsen, wie der Spanier Fernando Aramburu. Der Liebe wegen lebt er seit über 40 Jahren in Hannover und bringt seine eigene Sichtweise auf die Dinge mit.
Ich beobachte mein Herkunftsland aus der Entfernung. Ich lese auch die deutsche Presse, auch wenn man über Spanien berichtet. Und das gibt einen, glaube ich, ziemlich komplexen Sichtpunkt. Das hilft. Vor allem, man wird tolerant.
Viele Orte in Niedersachsen sind mit literarischen Schwergewichten verbunden. Bargfeld mit Arno Schmidt, Nartum mit Walter Kempowski, Worpswede mit Rainer Maria Rilke und Osnabrück mit Erich Maria Remarque.
Er fiel im Oktober 1918,
an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.
Im Westen nichts Neues war nicht nur als Buch ungeheuer erfolgreich. Ein Jahr nach seinem Erscheinen wurde der Roman verfilmt und Erich Maria Remarque war plötzlich weltbekannt, von Osnabrück nach Hollywood quasi. Glück hat ihm das allerdings nicht gebracht. Der Antikriegsroman wurde von den Nazis verboten. Remarque musste aus Deutschland fliehen und kehrte nicht mehr zurück. Ein Schicksal, das ihn mit einem berühmten Hannoveraner verbindet.
O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher.
An Anna Blume. Dadaistische Wortkunst von Kurt Schwitters. Auch das ist Literatur aus Niedersachsen.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und das war's auch schon wieder mit dem Kulturspiegel für diese Woche. Kommende Woche am Dienstagabend hören wir uns dann wieder. Und ich freue mich schon drauf und wünsche Ihnen jetzt einen traumhaft gemütlichen Abend mit uns. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Bis dann. Tschüss.